Du brauchst keine Kirche. Über dieses Thema spreche ich mit Stefan in dieser Folge von Ausgeglaubt. Wir erzählen von eigenen Kirchenerfahrungen und von Zeiten, in denen wir selber kaum das Bedürfnis verspürten, uns aktiv in eine Kirche zu investieren, Gottesdienste zu besuchen oder irgendwelche Vergemeinschaftungsangebote in Anspruch zu nehmen. Wir fragen uns, was Kirche attraktiv machen könnte in einer Zeit, in der Menschen große Skepsis gegenüber Institutionen hegen und wenig Lust verspüren, sich auf Lebenszeit für irgendwelche Mitgliedschaften zu erwärmen. Was bedeutet das für die Gegenwart und Zukunft der Kirche?
Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken
und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Schön, dass du dabei bist. Manu, toll, dass auch du es bis um 9:45 ins Podcaststudio geschafft hast.
So, jetzt.
Ein turbulenter Wochenauftakt.
Moment. Also ich bin um 6:30 aufgestanden, aber ja, es hat sich ein bisschen hinausgezogen.
Im Alter kommt man immer schwerer in die Gänge, gell?
Ja, und ich habe den ganzen Hinweg im Ruheabteil eines langen ICEs verbracht und bin einen halben Kilometer den Zug entlang gelaufen, um diesen einen Ruhewagen zu finden, der dann kurz darauf von zwei Sekundarschulklassen geflutet
das passiert
wurde.
So oft.
Und alle Sitze waren besetzt und es war ein Zirkus sondergleichen.
Ja.
Das wäre jetzt mein Stoßgebet, wenn wir das diese Folge machen würden, aber du wirst ja noch sagen, dass wir...
Meine Güte, was wir da alles verpassen. Aber wir sollten uns vielleicht zunächst mal vorstellen, weil es gibt ja immer wieder neue Hörer und Hörerinnen, die sich zuschalten. Der Mann, der sich gerade über das nicht vorhandene Ruheabteil im Schweizer Zug beklagt hat, ist Manuel Schmidt. Er ist Theologe und Philosoph, kommt aus einem freikirchlich-evangelikalen Umfeld, aber darauf sollte man ihn nicht reduzieren. Er hat einen ganz interessanten eigenbiografischen und lernbiografischen Weg hinter sich und arbeitet mittlerweile bei der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, wo er für theologische und ethische Fragen zuständig ist. Ich selbst bin zwar auch Theologe, aber wirklich ganz klassisch landeskirchlich reformiert geprägt und arbeite eigentlich, seit ich von der Uni weg bin, im Umfeld der reformierten Kirche. Es führt dazu, dass wir unterschiedliche Formen von Kirche kennen, dass wir auch anders sozialisiert worden sind und immer wieder auch eine andere Perspektive auf Fragen haben, die wir diskutieren. Und meistens ist diese Spannung ziemlich produktiv, so produktiv, dass wir das jetzt seit mittlerweile 6 Jahren etwa zusammen durchziehen.
Genau, und ich glaube jetzt so langsam, aber sicher irgendwie auf die 300. Folge zu steuern.
Ja, ja, so. Also es kommt langsam. Ja. Bis Ende Jahr werden wir das wahrscheinlich geschafft haben. Manu, heute haben wir ein Thema, das vielleicht wirklich ein bisschen kontrovers werden könnte zwischen uns. Ich habe das vorgeschlagen. Wir sprechen heute zum etwas provokativen Titel: Du brauchst keine Kirche. Und damit meine ich natürlich nicht nur, dass Kirche etwas ist, was überflüssig sein soll, was es eigentlich nicht mehr geben müsste, was man abschaffen könnte. Das wäre mir viel zu kurz. Aber es geht mir um die Grundhaltung eines Kirchenverständnisses und eines Selbstverständnisses von uns Menschen, dass ich glaube, dass eine Kirche, die sich auf die Nützlichkeit, den Nutzen und das Angebot, das sie darstellt, in einer Gesellschaft beschränkt und zurückzieht, eigentlich niemandem mehr wirklich etwas bringt. Ja, dazu kommen wir gleich, aber du hast schon anklingen lassen, wir werden heute kein Stoßgebet und kein Halleluja haben, mal für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Rubriken so sehr hassen. Wir kommen euch jetzt einmal entgegen und sind dann gespannt auf eure Reaktion und werden uns ausgewählten Reaktionen zur letzten Folge widmen. Wir haben dort über die Neutralität gesprochen, auch über die Frage, ob Gott neutral ist und wie das mit seiner Gerechtigkeit zusammenhängt. Und da hat uns ein sehr berührender Kommentar von Miriam aus Hessen erreicht. die zunächst unseren Podcast lobt. Danke, Miriam. Grüße gehen raus. Und dann hast du geschrieben zum Thema Schweizer Neutralität aus deutscher Sicht. Wir haben das übrigens auch gefragt. Wie sehen denn unsere deutschen Hörerinnen und Hörer das? Also es ist jetzt kein ungefragter deutscher Kommentar, das ist noch wichtig. Die landläufige Meinung, soweit ich sie wahrnehme, ist, dass die Schweiz reich sein will und die Neutralität oder die Nichtmitgliedschaft in der EU Mittel sind, um sich so zu positionieren, dass dieses Ziel, nämlich gute Geschäfte, nicht gefährdet wird. Dass hinter dieser Neutralität höhere moralische Überlegungen stehen könnten, habe ich hier noch nie gehört. Man sieht es eher so, dass die Schweiz sehr erfolgreich darin ist, die eigenen Stärken zu nutzen und sich selbst zu schützen. Ich glaube auch, dass viele in Deutschland darauf etwas neidisch sind. Ja. Das ist ja ehrlich gesagt so ein bisschen das, was wir auch vermutet haben, oder? Dass die Außenwahrnehmung in die Richtung geht.
Ja, und das verwundert mich jetzt auch nicht so. Und es ist ja auch keine völlig schiefe Wahrnehmung. Wir haben ja auch darüber diskutiert. Ich habe in der Zwischenzeit ist ein Blogbeitrag von mir erschienen, wo ich genau diesen Gedanken auch aufgreife und versuche zu zeigen, dass die Schweizer Neutralität sich natürlich ganz vielen Faktoren verdankt, die sie jetzt nicht einfach auf sich selbst oder die Schweizer Bevölkerung auf sich zurückführen könnte, sondern die mit historischen und anderen Begebenheiten zusammenhängen. Eine privilegierte Lage der Schweiz inmitten von sehr verteidigungswilligen und starken europäischen Nationen und so weiter. Also ganz viele Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Schweiz überhaupt sich diese Neutralität hat leisten lassen. Und deshalb versuche ich in dem Blogbeitrag auch zu zeigen, dass Neutralität eigentlich auch eine Aufgabe oder eine Verantwortung der Schweiz ist. Man könnte jetzt fromm sagen, sogar eine Berufung der Schweiz, wenn sie diese Privilegien genießt, dass man sich jetzt darauf nicht großartig was einbildet oder nicht einfach versucht, nur opportunistisch aus der Neutralität so viel Gewinn wie möglich zu schlagen, sondern sich zu fragen, für wen und was sind wir denn neutral? Wie können wir diese Neutralität nutzen in Verhandlungen und so weiter als diplomatische Kraft? Wie können wir das nutzen, dass sie nicht nur der Schweiz dient, sondern der Völkergemeinschaft auch dient?
Ja, das ist wirklich ein sehr lesenswerter Blogbeitrag von dir. Ich will da auch noch kurz Werbung machen für einen ganz tollen Podcast, den es gibt mit einer aktuellen Folge, die dieses Thema auch aufgreift. Der Podcast heißt Überall Geschichte und da gibt es eine neue Folge, die heißt Die Erfindung der Schweizer Neutralität zwischen humanitärer Tradition und Geschäftemacherei. Und die wirft einen sehr analytischen, historischen und auch rechtsgeschichtlichen Begriff auf das Thema der Neutralität in der Schweiz. Und ich glaube, damit können wir sagen, ist dieses Thema auch mal abgefrühstückt. Mhm. Miriam hat nämlich weitergeschrieben, und ich habe ja angekündigt, dass das ein berührender Kommentar ist. Ja. Und dieser Teil kommt jetzt zum Thema Neutralität im persönlichen Umfeld. Meine Mutter hat mich meine gesamte Kindheit und Jugend extrem drangsaliert und mein Vater hat sich aus Angst vor ihr immer rausgehalten. Diese in Anführungsstrichen Neutralität meines Vaters hat letztlich dazu geführt, dass ich den bösartigen Attacken meiner Mutter ausgeliefert war. Die liebevolle Gerechtigkeit Gottes, die sich konkret einmischt und sich eben nicht raushält und dabei alle Menschen mit einschließt, ist für mich in meinem Glauben also das größte Geschenk und ihr habt es wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja, herzlichen Dank, Miriam. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Spannung gewesen bei unserer Podcast-Aufnahme, dass wir gespürt haben, dass Manu sehr oft die Erfahrung macht, dass er sich eigentlich mehr Beistand, mehr Positionsbezug auch wünschen würde, dass er aus dieser Erfahrung herkommt, während ich eher die Erfahrung des Opportunisten mache, der dann, ja, ich sag's jetzt mal so, etwas martialisch den Schwanz einzieht und denkt, ja, choose your battles wisely. Und ich finde es aber ganz wichtig, was du hier schreibst, weil es natürlich eine große Verantwortung zeigt, die man nicht nur gegenüber Mitmenschen jetzt im Allgemeinen hat, sondern natürlich ganz, ganz hart und bestimmt auch gegenüber Kindern, vor allem auch eigenen Kindern.
Ja. Ja, ist ein zugespitztes, tragisches Beispiel auch dafür, dass Neutralität zu einem Synonym für Feigheit und Rückzug und fehlendem Positionsbezug werden kann und dass in diesem Sinne wir sicher nicht berufen sind, neutral auf Ungerechtigkeiten zu schauen, auf Grenzüberschreitungen und so weiter, sondern da auch Einspruch zu erheben. Und ihn auf nationaler Ebene ist es komplexer, aber gilt das grundsätzlich auch, also die Schweizer Abstimmung über, also diese Neutralitätsinitiative ist ja auch angestoßen durch den Einfall Russlands in die Ukraine. Und da jetzt allzu neutral zu bleiben im Sinne von, ja, wir äußern uns dazu nicht oder wir verurteilen das nicht, weil wir uns nicht auf eine Seite schlagen wollen, das wird dann doch auch sehr schnell zu einer sehr drückebergerischen Haltung, die sich nicht traut, Völkerrechtsbruch auch Völkerrechtsbruch zu nennen.
So. Ja. Manu, es gab einen zweiten Kommentar, eigentlich eine richtige Diskussion. Ich fasse die jetzt ganz kurz zusammen, aber die berührt einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben bei Instagram also ein kurzes Video gepostet, wo unter anderem die Aussage von dir getroffen wurde, dass Gott einer ist, der sich auf die Seite der Unterdrückten und Geschundenen schlägt. Mhm. Und da hat jemand einfach zurückgefragt, ja, stimmt das überhaupt? Und da hat sich eine kleine Diskussion entbrannt. Und im Endeffekt hat die Person, die die Frage aufgeworfen hat, dann gesagt, ja, also für mich stimmt das nicht. Am Ende misst Gott mit dem Maßstab des Glaubens. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil die Person hat ausgerechnet Matthäus angeführt und da auch ein Bibelzitat gebracht. Das will ich kurz vorlesen. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet, Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht, aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Was sagst du dazu? Ist es eine Alternative, quasi den Glauben auszuspielen gegenüber einer gewissen Gerechtigkeit und Parteinahme auch für die Unterdrückten und Geschundenen, wie du sie genannt hast?
Ja, ich habe jetzt noch Mühe, die argumentative Verbindung zu ziehen. Also hier wendet sich ja an dieser Stelle, wendet sich Jesus ja quasi gegen Menschen, die ihn zwar Herr nennen und beanspruchen, in seinem Auftrag unterwegs zu sein, die ihn aber nicht wirklich kennen. Und das ist ja,
aber das ist ja ganz spannend. Was bedeutet das, ihn nicht wirklich kennen, oder? Also wenn Sie ihn Herr nennen, dann sagen Sie ja eigentlich, das ist wirklich, ja, das ist ja quasi ein Gottesbegriff. Also die akzeptieren ganz viel davon, dass er mindestens ein ganz, ganz wichtiger Prophet ist, dass er wirklich was zu sagen hat. Vielleicht sogar, dass er ein Stellvertreter Gottes ist, dass er vielleicht sogar God himself ist, je nachdem, wie man diesen Titel interpretiert, oder? Aber anscheinend ist gerade das, was man ja jetzt oft so als Glaubensaussage formulieren würde, also zu sagen, Christus ist der Herr, ist eines der alten Glaubensbekenntnisse. Yeah. Gerade das ist ja anscheinend nicht der Punkt. Und unser Zuhörer schreibt da, am Ende misst Gott aber mit dem Maßstab des Glaubens. Das kriege ich so nicht zusammen. Das scheint nicht eine Dogmatik zu sein, die abgefragt wird. Noch nicht mal diese Herzensfrömmigkeit, ob man jetzt quasi Jesus in seinem Herzen als guten Freund mitträgt, sondern wenn man die Bibelstelle ernst nimmt, die hier zitiert wird, dann heißt es, ich habe euch nie gekannt, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen.
Ja, aber das ist doch, also diese Stelle ist doch ein Nachklang oder eine Wiederaufnahme auch einer ganz, ganz klassischen prophetischen Kritik, die bei Jesaja begegnet, bei Jeremia an anderen Stellen, Ende des Jesaja-Buches, diese, oder bei Amos auch, diese ganz beißende Kritik des Gottesdienstes, der Berufung auf den Herrn, Menschen, die sich selbst durchsetzen anderen gegenüber und das Ganze mit irgendeiner göttlichen Beauftragung rechtfertigen. Und dabei, und das ist bei der Jesaja-Kritik und auch bei Amos ist das ja ganz zentral, dabei eben gerade die Unterdrückten vergessen und ungerecht handeln und das Ganze noch Taufen noch mit einem frommen Zuckerguss überziehen, indem sie das mit einem geistlichen Duktus und einer geistlichen Sprache tun. Und eigentlich verstehe ich diese Stelle bei Jesus jetzt im Matthäus-Evangelium genau auf der Linie dieser prophetischen Kritik. Und deshalb müsste man die auch eigentlich zusammennehmen mit diesem bekannten Gleichnis aus dem Ende des Matthäus-Evangeliums mit den Schafen und den Böcken, wo Jesus ja, und das ist ja nachhaltig sogar verstörend, wie Jesus dann sagt, ja, es kommt letztlich nicht drauf an, oder entscheidend ist am Ende, das ist so eine Gerichtsszene oder eine Szene, in der Kassensturz gemacht wird über dem Leben von Menschen, und Jesus sagt hier, entscheidend ist, habt ihr mich im Gefängnis besucht? Seid ihr mir beigestanden, als ich krank war? Und so weiter. Das wären Taten der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit, der Gnade, des Mitgefühls genannt, die entscheidend dafür sind. Und da kommt ja genau diese Wendung wieder, ob Gott uns kennt oder nicht. Ja. Also er kennt nicht diejenigen, die ständig den Namen des Herrn im Munde führen, sondern diejenigen, die er wiedererkennt aufgrund ihrer jesusgemäßen menschenliebenden Taten.
Das ist übrigens ganz interessant, weil das ist ja etwas, was gerade so in modernen psychologischen Betrachtungen, wo es um Religion geht, ein ziemlicher Trend ist, dass man sagt, du musst mir gar nicht erklären, was du glaubst, sondern ich erkenne das an dem, was du wirklich tust und wie du wirklich argumentierst. Ja, ja. Ganz bekannt gemacht hat das unter anderem Jordan Peterson, oder? Der gesagt hat, ja, es geht mir nicht darum, welche dogmatischen Sätze du sagst und ob du behauptest, du bist Atheistin oder nicht, sondern es geht mir darum, welche Voraussetzungen dein Handeln im Alltag, im ganz normalen Verkehr unter Menschen eigentlich prägen. Und das ist erstaunlich nahe an dieser Matthäus-Stelle, die hier genannt wird.
Ja, und ich kann mir natürlich schon nicht helfen, ich muss bei diesen Stellen auch, ich sage das mit Vorsicht, weil die Stellen natürlich auch als Selbstkritik gelesen werden sollten, und ich verstehe das auch so, aber ich kann mir nicht helfen, dabei an gewisse Extremformen des Prosperity Gospels oder des Wohlstandsevangeliums dieser Fernsehprediger zu denken, die in den USA in den 70er, 80er Jahren ihr Unwesen getrieben haben und die auch, also frommer kann man gar nicht sprechen, öfter kann man gar nicht Herr Jesus sagen, die haben auch Wunder und Zeichen im Namen des Herrn vollbracht, und am Schluss sind die ja wie Dominosteine gekippt, weil die in Skandale verwickelt waren, finanzielle, sexuelle Machtmissbrauchsskandale und so weiter. Das hat ja dann auch Genesis Phil Collins inspiriert, dieses berühmte Lied Jesus, he knows me and he knows I'm right. Das ist ja genau eine Persiflage oder eine Aufnahme genau dieses Widerspruchs. Man trägt den Namen Jesu auf den Lippen, und da heißt es doch auch, do what I say, but don't do what I do. Also quasi, mach was ich sage, aber mach nicht, was ich mache, weil ihr Leben überhaupt nicht abgedeckt ist. Also was sie tun, deckt überhaupt nicht ab, was sie bekennen. Und das ist hier doch auch.
Dann fassen wir das doch so zusammen, dass man sagt, im christlichen Glauben mindestens kann es eigentlich keinen Glauben geben, der Wasser predigt und Wein trinkt. Mhm. Wenn schon, dann müsstest du Wasser zu Wein verwandeln. Hey Manu, willkommen zum Thema der Woche.
Thema der Woche.
Thema der Woche, provokativ formuliert: Du brauchst keine Kirche. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen in der Gegenwart. Mhm. Viele Menschen brauchen keine Kirche. Man kann das quantitativ erheben über Kirchenmitgliedschaft. Man kann es über den Rückgang an Kasualien, also das heißt konkret an Trauungen, Beerdigungen, auch an Taufen vor allem, messen. Und man kann es aber auch daran messen, dass viele gesellschaftliche Milieus, wir argumentieren ja oft mit der Sinus-Milieu-Studie, wenn wir uns sowas anschauen, gar keinen Zugang mehr haben zu Kirche oder Kirchlichkeit, zu Kirchgemeinden oder kirchlichen Ritualen. Und einerseits ist das für Menschen wie dich und mich, die in der Kirche und für die Kirche arbeiten, eine schmerzhafte Erfahrung. Es ist aber auch ein Riesenstress, weil Kirchgemeinden, innovative Projekte sich tausend Dinge überlegen auf der Ebene von Angeboten, die für Menschen wieder attraktiv werden sollen.
Ja.
Und das, was ich heute mit dir diskutieren möchte, ist so die Ausgangslage, dass anscheinend viele Menschen ein sehr schönes, erfülltes Leben ohne Mangelerscheinung an Kirche leben und auf der anderen Seite eine Kirche ist, die ihr Fehlen als so großen Mangel versteht, dass sie versucht, mit zig Angeboten und Veränderungen und Innovationen diesen Menschen so weit entgegenzukommen, dass sie sie wieder an sich binden kann. Mhm. Ist es für dich selbst, wenn du jetzt biografisch denkst, so, dass du immer schon ein Kirchenmensch warst? Warst du immer schon mit Feuer und Flamme und deinem ganzen Herzen dabei und hast dich engagiert? Und wie sieht das eigentlich jetzt aus?
Tatsächlich bin ich kirchlich sehr, sehr eng sozialisiert worden, sehr, sehr mit einem sehr nahen Kirchenbezug, Freikirchenbezug muss man sagen, evangelikale, auch stilkonservative und wertekonservative Gemeinschaft. Seit ich mich erinnern kann, sind wir als Familie jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich habe Sonntagsschule gemacht, ich habe Jungschar gemacht, ich habe Jugendgruppe. Am Samstagabend war ich in der Jugendgruppe, am Sonntag im Gottesdienst. Dienst unter der Woche gab es noch, wie nannte sich das, Unterrichts, also Bibelunterricht quasi, wo wir dann biblische Geschichten und so kennengelernt haben. Das war so eigentlich wie Konfirmationsunterricht, nur hat man bei uns nicht konfirmiert, sondern das war dann die Unterrichtsabschlussfeier, weil das
die Unterrichtsabschlussfeier ist so scheiße geworden.
Ja, genau.
Also wirklich, bei Freikirchen denkt man immer daran, dass die hipperen Begriffe haben für Dinge. Aber Unterrichtsabschlussfeier, das klingt nach Steuerformular.
Absolut. Und das war aber auch noch natürlich vor den Hochzeiten des ICF, wo man dann nicht mehr Kirche, sondern Church gesagt hat und nicht mehr Hauskreis, sondern Small
Group. Wie heißt dort das Pendant?
Da heißt es Graduation.
Ist
ja dann doch werbewirksam. Aber bei uns, genau. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr mit einer großen Selbstverständlichkeit mit Kirche aufgewachsen. Nicht immer mit Feuer und Flamme, wie du das gesagt hast, sondern so mit wechselnder Begeisterung. Aber es war eigentlich bis in meine Teenagerzeit auch gar nicht wirklich verhandelbar so. Ja. Also wir wurden quasi mitgeschleppt. Als Familie ging man in den Gottesdienst und in ganz seltenen Fällen konnte ich das dann auch mal skippen. Und ich habe da ja auch, abgesehen von den Gottesdiensten, die ich doch dann zunehmend auch öde fand, was auch interessant war, ich habe eigentlich die Zielgruppen, spezifischen Angebote für Kinder, für Jugendliche, für Teenager, das hat mir immer mehr zugesagt. Das war irgendwie so halbwegs, hat das meine Lebenswelt berührt. Ja. Und die Gottesdienste waren dann eher ein Abturner, als ich dann quasi aus diesen Jugend-, Kinder-, Teenager-Angeboten rausgewachsen bin. Dann ist man in den großen Erwachsenen-Gottesdienst mit Orgelbegleitung, mit irgendwie liturgischen Elementen oder einer Sprache, die mir gar nicht zugänglich war. So, da war ich dann mit relativ wenig Begeisterung dabei und immer ganz hinten in der Empore hatten wir so ganz hinten und da haben wir dann jeweils so kleine Papierkügelchen nach vorne geworfen und mussten teilweise sogar während des Gottesdienstes wurden wir von der Pfarrperson gemaßregelt und so. Ja, jetzt ist aber da mal Ruhe da in der hintersten Reihe und so. Dann sind dann Leute hochgekommen und haben uns dann an unsere
sittlichen Verpflichtungen nur witzige kleine Zwischenbeobachtung. Ich habe gerade angefangen, diese Miniserie zu schauen über Maika. Das ist eine Pastorinnenfrau in einer US-Gemeinde, die sich wahrscheinlich das Leben genommen hat. Ist
ganz selbst. Schlimme Geschichte.
Gell? Ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich habe das auch noch nicht fertig geschaut und weiß auch noch nicht ganz, wie ich zu dieser Doku stehe. Aber was ganz interessant ist, ist, die wollen am Anfang zeigen, ja, das ist halt so wunderschön mit dieser Worship-Zeit und diesem Gottesdienst. Und dann bringen die so Handy-Aufnahmen oder so mittelgut gemachte Aufnahmen davon. aus diesen Gottesdiensten. Und ich denke immer, meine Fresse, es wäre das Schlimmste, was ich mir antun könnte an einem Sonntag, in so einem Raum zu sein mit diesen Menschen und dieser wirklich kitschigen Musik. Und es geht gar nicht darum, dass die gut singt oder nicht gut singt, aber das ist wirklich so was, wo ich denke, ich hätte niemals Anschluss gefunden dazu. Ich wäre wirklich so zur Türe rein, hätte das gesehen und hätte gedacht, oh, okay, mach das weiter, aber ohne mich.
Ja, gut, das sind wir vielleicht auch schon an einem neuralgischen Punkt, insofern vielleicht vieles, was Menschen zusagt oder nicht mehr zusagt an Kirche, ganz besonders an gottesdienstlichen Veranstaltungen, halt auch mit der Sozialisierung zu tun hat, dass es irgendwo, ohne dass wir uns dessen vielleicht immer bewusst sind, ganz viel mit Sprachgewohnheiten und mit Hörgewohnheiten zu tun hat und dass Menschen vielleicht nach Jahren teilweise zurück in einen kirchlichen Gottesdienst kommen und von der Orgelmusik teilweise berührt sind, weil es sie erinnert an etwas, woran sie von früher anknüpfen können. Und wenn du das nie erlebt hast oder wenn dir das immer fremd gewesen ist, dann guckst du dich um und denkst, was ist eigentlich falsch mit den Leuten?
Ja, genau. Also ja. Und wie hast du es heute?
Also diese Art der Gottesdienstkultur ist mir doch sehr fremd auch geworden und ich bin jetzt schon im Blick auf so Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen schon so auf Halbdistanz gerückt, muss ich sagen, dass diese Art des regelmäßigen Engagements und so in Kirchen, das habe ich die letzten Jahre ein Stück weit verloren.
Würdest du sagen, das passiert, weil du für die reformierte Kirche arbeitest oder hast du angefangen, für die reformierte Kirche zu arbeiten, weil das passiert?
Ja, das ist eine. Ich kann das so nicht beantworten. Es ist eine Wechselwirkung. Also ich habe den Schritt auch beruflich jetzt in die reformierte Kirche als große Befreiung oder als einen biografisch auch wichtigen Schritt erlebt, der mir irgendwie neue Horizonte eröffnet hat, neue Freiheiten gegeben hat, auch über Dinge nachzudenken und über Dinge zu reden, ohne jetzt einen gewissen inneren, wie sagt man, eine innere Schere oder so, oh, das ist aber heikel, das und so, weil das in diesen und diesen Kreisen vielleicht Anstoß erregen könnte und so. Ich habe da insgesamt eine Freiheit erlebt. Natürlich gibt's bei reformierten Kirchen dann auch andere Fettnäpfchen und Sprechverbote gibt's ja irgendwie überall in allen Gemeinschaften, aber ich habe das doch sehr befreiend erlebt. Im Blick auf Gottesdienstkultur hat es eine gewisse Heimatlosigkeit befördert, muss ich sagen. Weil ich einerseits Fremdheitserfahrungen habe in vielen freikirchlichen Kontexten. Da bin ich dann, wenn ich da ab und zu mal wieder reinkomme, da nehme ich Dinge ganz anders wahr und denke, oh boy, so kann man das doch nicht sagen und so, oh nein und so. Und gleichzeitig hat jetzt so eine richtige Beheimatung in einer klassisch reformierten Gottesdienstkultur, wenn es das gibt, hat bei mir jetzt auch noch nicht stattgefunden.
Ja, ich habe letztes Wochenende ein Referat gehalten zur Frage, was eigentlich Menschen an Kirche bindet und wollte das mal absichtlich nicht irgendwie dogmatisch, weißt du, oder rein soziologisch machen, sondern habe mich in dem Zusammenhang auch gefragt, wie war das eigentlich bei mir? Und ich habe, um das ganz kurz zusammenzufassen, so gespürt, für mich gab es wirklich Zeiten von sehr intensiver Nähe, gerade Jugendarbeit, du hast das ja auch erzählt bei euch, Jungscha, bei uns war das dann später auch damit verbunden, dass ich selbst solche Gruppen geleitet habe, dass ich mich da engagiert habe, Jugendgottesdienste veranstaltet habe, wir hatten auch einen Hauskreis etc., ich war in der Kirchenpflege als Mitglied dabei. Und bei mir hatte das dann wirklich nicht den Grund, dass ich das alles nicht mehr gut fand, sondern ich bin schlicht weggezogen wegen meinem Studium und habe da ganz andere Erfahrungen gemacht, nämlich, dass ich überhaupt keine Kirchgemeinde hatte in dieser Zeit, aber auch wirklich nichts vermisst hatte. Also ich kann nicht mit gutem Gewissen sagen, und da hat mir aber etwas gefehlt oder da war eine große innere Leere, die ich versucht habe, mit anderen schrecklichen Dingen zu stopfen oder so, kein bisschen. Es war absolut richtig so für mich. Es hat sich nach keinem Mangel angefühlt. Bin dann nach Berlin aus Studiengründen und da gab es einen sehr tollen Unigottesdienst und da habe ich sofort wieder Anschluss gefunden und gab danach auch oft noch so mit Freundinnen und Freunden lustiges Abendprogramm danach in der Stadt. da hat sich das Ganze irgendwie wieder so in meinen Alltag, in das, was ich eh getan hätte, super gut eingefügt. Und als ich wieder zurückgekommen bin in die Schweiz, ich habe dann in Basel gewohnt, da hatte ich wieder gar nichts mit Kirche zu tun. Und das ja, obwohl das eigentlich alles während meiner Studienzeit war. Also ich war schon interessiert an theologischen und religiösen Fragen. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt Kirche immer gebraucht hätte oder sie vermisst hätte, wenn sie in meinem Leben nicht präsent war.
Ja.
Und das ist, finde ich, eigentlich eine wichtige Beobachtung. Also ich kann ohne Kirche leben und vermisse nichts dabei. Kannst du das ein bisschen teilen?
Also ich kann das gut nachvollziehen und finde es aber auch spannend, wie du das jetzt beschrieben hast, weil da, wo du dann jetzt in deiner Berliner Zeit, da, wo du wieder irgendwie Zugang gefunden hast zu einer Glaubensgemeinschaft oder einer kirchlichen Community, da war es eigentlich auch ein Stück weit mit vielleicht nicht unbedingt Gleichgesinnten, aber mit Leuten in einer ähnlichen Lebensphase, mit Studierenden und so, mit denen du auch dann das teilen konntest. Und ich finde das schon signifikant, dass oft eine erfolgreiche Vergemeinschaftung oder erfolgreiche Integration in kirchliche Zusammenhänge oft eben läuft über Menschen, die sich irgendwie da begegnen und miteinander unterwegs sind und gewisse Lebensphasen oder Prägungen teilen. Und das, ich finde das immer noch spannungsvoll, weil das ja auch, man kann
also
das
so ein bisschen das, was man in der Romantik die Wahlverwandtschaften nennen würde.
Ja, und also was ich aber ganz oft beobachtet habe.
Das ist ja wirklich noch schwierig. Also ich glaube, dass du einen Punkt hast dabei. Aber das dürfen wir jetzt nicht einfach so unterschlagen. Das ist ziemlich schwierig, weil eigentlich sprechen wir ja von der Landeskirche immer als derjenigen Gemeinschaft, in der sich alle unterschiedlichen Menschen durch alle sozialen Schichten, durch alle unterschiedlichen Werthaltungen, die sie haben, noch begegnen und dort Gemeinschaft erleben. Das wäre ja jetzt eine Beobachtung, die dem mindestens ein bisschen widersprechen würde, oder?
Ja, und also da, wir können da gern drüber reden, weil ich halte das auch für eine weitgehend inzwischen für eine große Illusion von sogenannten Volkskirchen, die für alle da sind. Das ist ja ein Marketinggrundsatz Nummer eins, ist alle, ist keine Zielgruppe. Und das ist halt einfach auch empirisch nachweisbar. Du hast die Sinusmilieu-Studien genannt. Empirisch nachweisbar, dass auch Landeskirchen, sogenannte Volkskirchen halt mitnichten das ganze Volk erreichen. Du kannst schon sagen, bei uns ist jeder willkommen, morgens um 9:30 im Gottesdienst, aber de facto gibt es so viele begrenzende Faktoren in Sachen Stil, in Sachen überhaupt die Gottesdienstzeit und so weiter. Da kugelt ein Milieu nach dem anderen raus, weil sie sich da, sie dürften zwar eintreten, wenn sie dann denn auf die Idee kommen würden, sonntagmorgens um 9:30 sich irgendwie so einen Gottesdienst zu geben. Sie dürften eintreten, aber sie würden nonverbal an unzähligen Stellen vermittelt bekommen, du gehörst hier nicht dazu.
Warte mal, das musst du jetzt ein bisschen ausführen. Also wer würde einem wie vermitteln, dass man nicht dazugehört?
Also das ist sogar sehr gut erforscht und unser Freund Heinz-Peter Hempelmann hat ja mit Bodo Fleig, mit dem Großmeister der Sinusmilieus, hatte er sogar ein Buch, Aufbruch in die Lebenswelten, heißt es, glaube ich, verfasst, wo er das Milieu für Milieu durchgeht, dass in verschiedensten gesellschaftlichen Milieus ganz unterschiedliche ästhetische Empfindungen herrschen, ganz unterschiedliche Arten, wie man sich für Gemeinschaft öffnet und auch ganz viele spezifische Ekelschranken, wo man sagt, wenn ich das sehe, wenn ich jetzt in einen Gottesdienst komme und von Leuten von einem Willkommensteam begrüßt und vereinnahmt werde und die sagen, ja, herzlich willkommen, wie ist dein Name? Schau mal hier, haben wir dir ein Welcome-Paket oder was auch immer. Es gibt...
Ich zum Beispiel bin total allergisch auf Wandteppiche und Poster mit hungernden Kindern.
Ja, genau. Also es ist... Und die Ästhetik, das Liedgut, die Sprache. Ja. Es gibt viele Milieus, die mit dieser Sprache, wenn schon die Begrüßung...
Duft im Kirchgemeindehaus nach Karotten.
Alles alles spielt rein. Ja. Alles spielt mit rein und natürlich die Uhrzeit auch. Es gibt also die Hälfte der Milieus hast du quasi mit einem 9.30 Uhr Gottesdienst am Sonntagmorgen eh schon ausgeschlossen.
Ich will aber nur würdest sagen, du sagen, das, was du jetzt alles ausführst, gilt das auch für die ICF Celebrations?
Ja, natürlich.
Oder ist es da ganz anders? Nee, das ist ja nicht unbedingt morgens um 9:30.
Eben auch inzwischen, weil ja. Das für Familien, das ist sogar einer, war lange Zeit der größte Gottesdienst in den ICF-Kirchen, der Sonntagmorgen-Gottesdienst, weil aus einer ehemaligen Jugendkirche in Anführungs- und Schlusszeichen eigentlich eine Kirche für junge Familien geworden ist und die kommen morgen früh mit Kinderprogramm und so. Und das zählt dort natürlich umso mehr, nur hat man im besten Falle in diesen, gerade in neueren Freikirchen, gar nicht mehr, ja, manchmal ist der Anspruch immer noch da, dass man für alle da ist. Aber oft hat man den Mut gefunden zu sagen, ja, es gibt ganz verschiedene Arten von Kirchen und Gemeinden, von Gottesdienstkulturen und so weiter. Wir machen das so und wenn dich das, und wir haben uns bestimmte Dinge überlegt. Wir wollen auch bestimmten popkulturellen Gepflogenheiten und Empfindungen entgegenkommen. Wir machen das so und wenn du dich da wohlfühlst, dann bist du sehr herzlich willkommen. Wenn du findest, ich will aber eine Orgel, dann kannst du beten und kämpfen dafür, solange du willst. Bei uns gibt's das nicht, aber dafür gibt's ganz viele Kirchen, Straße auf und Straße runter, wo man das findet. Und eben, ich wollte nur den einen Gedanken noch anfügen, das habe ich jetzt auch in Freikirchenkontexten ganz oft erlebt, dass Kinder und Jugendliche, die bleiben noch da, weil sie von der Familie, weil sie quasi mitgeschleppt werden, weil sie so selbstverständlich sozialisiert sind und dann irgendwann beginnen Ablösungsprozesse auch in Freikirchengemeinden und so in den 20er Jahren, da fällt es vielen Freikirchen schwer, die Leute zu halten und interessanterweise habe ich das auch bei ICF erlebt, dass die Leute dann zurückkommen, wenn sie Familie gründen.
Das ist ja ganz interessant, weil das wäre ziemlich exakt meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt gar nicht in der Freikirche, dass ich gerade in der Zeit, ausgerechnet in der Zeit, wo ich Theologie studiert habe, da war ich ja in meinen 20ern, da habe ich wirklich keine Kirche gebraucht und ich habe es nicht vermisst.
Ja.
Wenn das irgendwie gerade gut gepasst hat und ein paar Freunde da hingehen wollten, dann bin ich da manchmal auch mit, weißt du so. Aber es war kein echtes inneres Bedürfnis.
Ja.
Und das hat sich dann wirklich noch mal ein bisschen verschoben, als ich selbst Familie gehabt habe. Und insgesamt kann man aber, glaube ich, schon für uns beide, die ja wirklich aus unterschiedlichen Erfahrungshintergründen kommen, sagen, ja, also das, was ein erster Befund ist, den man sehr ernst nehmen muss, ist, dass Kirche nicht schon nur deshalb attraktiv oder wichtig oder relevant für unseren Alltag ist, weil sie Kirche ist.
Mhm.
Also das reicht irgendwie nicht. Also wir haben nicht das Bild, dass wir sagen, es ist schon wichtig, dass du zu einer Kirchgemeinde gehörst und da auch dich engagierst und regelmäßig hingehst. Das trägt nicht mehr.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was wir vor 50 Jahren so noch nicht gesagt hätten.
Mhm.
Oder da wäre die Frage, ist Kirche attraktiv oder ist das wichtig, was dort passiert, schon fast ein bisschen unanständig gewesen. Heute würden wir sagen, ja, also wenn wir das jetzt bei uns persönlich und biografisch anschauen, dann ist Kirche nicht das Gütesiegel für Relevanz.
Nein, im Gegenteil würde ich sogar sagen, schon seit längerem wird das ja nicht nur im Blick auf Kirche, sondern überhaupt im Blick auf Institutionen angemerkt, dass gerade jüngere Generationen große Vorbehalte haben gegenüber institutionellen Gebilden, gegenüber so großen, unüberschaubaren Konstrukten. Und das betrifft längst nicht nur Kirchen, dass Menschen eigentlich eher einen Widerstand haben, sich da wirklich reinzubegeben, erst recht sich irgendwie da einzuschreiben, Mitglied zu werden, wenn möglich noch auf Lebenszeit und dann in einer Kartei vorzukommen und dann angeschrieben zu werden von Leuten und das sind Briefe im Briefkasten, in denen man, das ist etwas, da sind ganz viele Widerstände gewachsen, auch unter jüngeren Menschen, was ja nicht bedeutet, dass die Bereitschaft, sich irgendwo einzusetzen oder irgendwo Teil von zu sein, dass die jetzt völlig erloschen wäre, aber so diese institutionelle Selbstverständlichkeit, dass ich bin damit dabei und da kann man auf mich zählen und wenn jetzt also nicht Himmel und Erde vergehen, dann werde ich als Kirchenmitglied auch ins Grabe sinken und so. Das ist einfach nicht mehr vorhanden. Gerade in jüngeren Generationen wird viel mehr gesucht, auch nach, ich sag mal, nach mittelfristigen Möglichkeiten, sich einzusetzen, nach projektbezogenen Möglichkeiten und nicht so sehr aus Überlieferungsgründen, aus Verbindlichkeitsgründen bin ich jetzt da dabei. Und also das war ja früher ganz bestaunenswert. Ich kannte das auch übrigens aus Freikirchenkreisen, war das auch so. Verbindlichkeit wurde ganz groß geschrieben und da konnte dann auch mal eine Pfarrperson, ein Prediger, ein Pastor kommen, von dem man dachte, ja gut, das ist jetzt eine Zumutung, diese Predigten, aber so in 7 bis 10 Jahren geht der ja wieder, das werden wir auch überstehen.
Okay, krass. So.
Und
okay.
Das wird heute sich keiner mehr.
Aber das Phänomen, was du jetzt ansprichst, betrifft ja gar nicht nur Kirche. Es betrifft zahlreiche Vereine, ja. Es betrifft aber auch politische Parteien, die wirklich Nachwuchsprobleme haben. Und das zeigt ja, irgendwo hat sich unser Verhältnis zu Bindung verändert. Mhm. Also früher, ohne das jetzt idealisieren zu wollen, aber ich versuche es ein bisschen zuzuspitzen, waren diese Bindungen fast etwas Selbstverständliches. Ja. Die Bindungen, die deine Familie hatte, dein Elternhaus hatte, in die wurdest du irgendwie selbst eingewoben, hast die auch nicht hinterfragt, sie gehörten irgendwie selbstverständlich dazu. Wenn du jetzt nicht wirklich weit weggezogen bist, in einen ganz anderen Kulturkreis, waren die relativ stabil. Und heute ist es ja so, dass wir sehr stark unsere Freiheit schätzen, also dass wir Wahlmöglichkeiten haben, dass wir die Möglichkeit haben, Beziehungen, Jobs, Wohnorte, politische Zugehörigkeit oder eben Religionszugehörigkeit neu zu bestimmen oder ganz absichtlich nicht zu bestimmen und offen zu lassen und unbestimmt zu lassen. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen ein großer Gewinn. Gleichzeitig gibt es aber gesellschaftlich immer wieder diesen Diskurs um Vereinzelung, Vereinsamung, Wurzellosigkeit, nirgendwo wirklich dazu zu gehören, sich zu nicht so zu committen, dass man auch selbst wieder einen Gewinn daraus hat für das eigene Leben. Und das scheint ja irgendwie quasi wie ein Preis zu sein, den man dafür bezahlt. Erlebst du das selbst auch? Oder hast du dir dazu auch Gedanken gemacht?
Also, dass auf jeden Fall ein gesamtgesellschaftliches oder ein gesellschaftlich verbreitetes Phänomen, das ja auch mit der zugenommenen Mobilität zu tun hat, mit der Verkürzung von so Lebensabschnitten oder verbindlichen, also das gilt ja auch für Berufe. Früher haben Leute 50 Jahre im selben Betrieb gearbeitet und gesagt, mein Leben hat sich quasi bei diesem irgendwo Georg Fischer Metallbearbeitung oder wo auch immer, das ist mein Leben, da habe ich mich dann irgendwie hochgearbeitet zum Abteilungsleiter.
Und man war stolz drauf, 40 Jahre im selben Betrieb gearbeitet.
Genau, und das kommt ja heute fast nicht mehr vor. Also und nicht nur, dass man dass man den Job wechselt, sondern dass man viele auch in den 40er Jahren nochmal komplett das Steuer umreißen, etwas ganz anderes machen.
Die Familie verlassen.
Ja, bei Wohnorten ist es, ja, also da wird das Leben mehrmals total neu gestrickt und damit hat das auch zu tun. Das ist ja auch verständlich. Es kann natürlich auch sein, dass Kirche gerade in einer solchen gewandelten Welt zu einem Ort werden kann, in dem man eine gewisse Kontinuität wiederfindet.
Das
kann
ja, auch ja, sein. Ja, aber die Frage ist, wünschen wir diese Kontinuität überhaupt noch, oder? Also ich glaube tatsächlich, dass das Kirche, aber auch andere Vereine, ich denke sogar auch an Sportvereine dabei oder irgendwelche Naturschutzvereine, weißt du, sowas, dass tatsächlich eine Stabilität im eigenen Leben bieten kann, dass man da einen Rhythmus hat, dass es Veranstaltungen gibt, die man dann quasi wie selbstverständlich besucht. Aber die Frage ist ja, wird das als Mangel erlebt heute, das nicht zu haben?
Ja, von vielen ganz offensichtlich nicht.
Also auf mich zum Beispiel wirkt das sehr oft sogar ein bisschen wie abschreckend, dass ich denke, ja, ich finde jetzt eigentlich das schon noch interessant, aber ich möchte da jetzt nicht immer hingehen müssen.
Mhm. Ja, und die Frage ist, wie reagieren Kirchen auf diese Ausgangslage? Weil ich glaube, dass viele Menschen sagen würden, also Kirche brauche ich jetzt wirklich nicht, dass wir sogar als Theologen und mit Überzeugung reformierte Menschen, auch glaubende Menschen, dass wir sagen, wir kennen die Erfahrung auch aus unserem eigenen Leben, ja, zu sagen in gewissen Phasen, ja, Kirche, es ist immer die Frage, was man jetzt unter Kirche versteht, aber so quasi regelmäßige Gottesdienstbesuche und enge Vergemeinschaftung in Kirchgemeindehausen, so, das vermisse ich jetzt eigentlich nicht.
Ja.
Also, das kennen wir ja selber.
Ich glaube, das, was ja der Ausgang der ganzen Beobachtung ist, du fragst jetzt, wie Kirchen darauf reagieren, oder? Sie haben mal die Feststellung, dass Menschen von sich sagen würden, naja, eine Gemeinschaft oder ein Angebot ist dann gut für mich, wenn es zu mir passt. Mhm. Und das, was daraus entsteht, ist ja dann so wie ein Reflex. Ich habe das in meinem kurzen Vortrag, den ich in Chur gehalten habe, mit einem Schweizer Taschenmesser verglichen, ja, das immer dicker wird, wo man quasi wie sagt, naja, wenn wir jetzt noch nichts haben für die jungen Familien, die ihren Kindern gerne Geschichten erzählen würden, aber diese Geschichten selbst nicht mehr kennen, dann machen wir ein Angebot dafür. Und das machen wir aber auch für diejenigen, die entkoffinisierten Kaffee nach 4 Uhr trinken wollen im Gemeindehaus. Also, und das Ganze wird super diversifiziert und du schaffst eine riesen Angebotspalette, weil man gerade der Einsicht, die du eigentlich vorher stark gemacht hast, dass eben etwas, das für alle ist, eigentlich für niemanden wirklich passt, Rechnung tragen will, das ernst nehmen und sagt, ja, wir müssen das diversifizieren und dann machst du eine riesen Angebotspalette. Mhm. Das ist doch eine der Reaktionen,
ja,
darauf.
Auf jeden Fall, das hat ja weltweit oder zumindest in der westlichen Welt hat das ja weite Kreise gezogen in den 70er, 80er, 90er Jahren, diese Seeker-Sensitive Churches, diese Gemeinden Willow Creek und Saddleback in Kalifornien und Willow Creek in der Nähe von Chicago, die haben da Pionierarbeit geleistet, genau mit diesem Gedanken, so quasi, man muss sich überlegen, man kann jetzt nicht einfach Kirche machen, wie wir das seit 100 Jahren gemacht haben, muss sich überlegen, was sind eigentlich, welche Menschen wohnen in unserem Gebiet, welche Menschen möchten wir ansprechen, was sind deren Bedürfnisse, deren Seh- und Hörgewohnheiten, deren ästhetische Präferenzen und so weiter. Und man strickt Angebote, um diesen Menschen entgegenzukommen. Ja. Und ich finde, da lässt sich meiner Meinung nach nicht einfach schwarz-weiß sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Ich finde, da kommt es enorm auf die Motivlage an.
Was meinst du damit mit Motivlage?
Ja, es kommt enorm drauf an, tut man das, strickt man zielgruppenorientierte Formate und Gottesdienste, strickt man die, weil man diese Menschen liebt, weil man mit dem Gedanken nicht leben kann, dass da Leute sind, die sich eigentlich interessieren würden für Fragen des Glaubens, die Zweifel und Sehnsüchte und alles Mögliche mitbringen, die auch ihre Fragen haben, die aber von den bestehenden Angeboten und den bestehenden Gottesdiensten aus diesen eigentlich sehr oberflächlichen oder diesen nicht Glaubensgründen so abgeschreckt sind, dass sie gar nie auf den Gedanken kommen würden, dass Kirche ihnen etwas zu sagen hätte. Und dann finde ich das völlig legitim, wenn man sagt, wir versuchen diesen, nicht nur diesen Menschen entgegenzukommen, sondern mit diesen Menschen, anders geht's ja dann nicht, mit diesen Menschen etwas Neues zu stricken.
Ja, man, dem kann ich viel abgewinnen. Also so quasi die Idee, ich mache jetzt nicht etwas umzu. Mhm. Also nicht mit dieser Zweckrationalität, nicht ich möchte, dass wir wachsen und mehr Kirchensteuern einnehmen, sondern es ist wirklich so, dass ich sage, hey, ich gehöre zu einer Gruppe, die in der Kirche kaum mehr vorkommt. Was könnte ich mit diesen Menschen gemeinsam machen, damit da was stattfindet? Das leuchtet ja zunächst sehr ein. Und auf der anderen Seite zeigt das aber schon nochmal, dass Kirche per se nicht etwas ist, was wir unbedingt brauchen. Weil ich würde zum Beispiel nie meine Zahnärztin danach auswählen, ob die in mein Milieu passt, ob ihr Wartezimmer meine Stilerwartungen erfüllt. Ist mir völlig egal, weil ich brauche einfach diese Dentalhygiene ab und zu. Mhm. Und ich bin froh, wenn jemand einfach kompetent ein Problem fixt in meinem Mund. Mhm. Das ist etwas, was ich sagen würde, das ist notwendig und da habe ich ganz andere Ansprüche. Aber Kirche ist gerade etwas, was diese Notwendigkeit nicht hat. Übrigens auch eine politische Partei nicht, oder? Also ich kann wunderbar leben, ohne dass ich ernsthafte Probleme kriege und mich nicht in einer politischen Partei engagieren. Ich kann sogar ganz unpolitisch leben und damit keine Probleme kriegen. Wer Probleme kriegt, ist dann die Gesellschaft als Ganzes, wenn zu viele Menschen diese Entscheidung treffen, oder? Wenn sie sich nicht engagieren, nicht involvieren wollen.
Ja, gut. Und der Vergleich trägt wahrscheinlich sogar noch weiter, weil man auch in politischen Dingen sagen könnte, jemand kann ja politisch ausgesprochen engagiert und leidenschaftlich sein und ganz, ganz sich gewissenhaft informieren und ganz pointierte politische Überzeugungen haben, aber nicht das Bedürfnis verspüren, einer Partei beizutreten. Ganz also genau. Ich würde sagen, die letzten 10 Jahre hat quasi mein Interesse für Politik und für politische Fragen hat sich vervielfacht. Ich habe aber noch nie ernsthaft den Gedanken bewogen, einer Partei beizutreten, auch wenn ich für mich sofort klar wäre, welche Partei in der Regel meinen jetzigen Intuitionen am nächsten kommt, aber da wäre ich gar nicht, also ich würde sagen, ich bin ein hochpolitischer Mensch, ohne Bedürfnis einer Partei beizutreten und ganz, also parallel dazu gibt es ja ganz viele Leute oder auf jeden Fall beträchtlich viele Leute, die sagen würden, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin ein spiritueller Mensch, ich habe aber nicht das Bedürfnis, einer Volkslandeskirche beizutreten oder einer Freikirche, ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwo in einer Mitgliederkartei vorzukommen, aber meinen Glauben lasse ich mir deswegen nicht absprechen.
Manu, jetzt will ich das mal an einer kleinen Episode festmachen. Als ich im Gymnasium war, in Liestal, habe ich einmal mit einem Kollegen, der sich bei einer Freikirche da engagiert hat, einen solchen freikirchlichen Gottesdienst besucht. Und ich weiß nicht, ob das immer so war, aber mindestens in diesem Gottesdienst war es ganz wichtig, dass der Pastor allen gesagt hat, warum die eigentlich da sind. Mhm. Und da ging es nicht um irgendetwas Persönliches, was diese Menschen in diesem Gottesdienst erleben sollten. Mhm. Es ging auch nicht darum, dass die jetzt eine super Band haben oder dass er ihnen eine ganz persönliche Message mitzugeben hat, die jetzt ganz genau in ihr Leben hineinspricht, sondern der hat so ein Statement gemacht in der Art, wir sind hier, weil wir zusammen die Apostelgeschichte weiterleben wollen. Mhm. Und er hat wirklich daran geglaubt, dass da jetzt etwas entsteht an diesem Ort in Liestal, was dann so ausstrahlen soll, wie das, was man in der Apostelgeschichte liest. Der hat sich in diese Geschichte hineingelesen mit dieser ganzen Gemeinde und für mich war danach klar, okay, ich gehöre da nicht hin, weil ich finde das gar nicht so cool mit der Apostelgeschichte, aber ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiges Moment einer gemeinsamen und geteilten Vision. Ja. Worauf ich damit hinaus will, ist, wenn wir auf der Ebene von Angeboten bleiben, habe ich das Gefühl, dass Kirchen oder Parteien oder Vereine letztendlich immer Lücken suchen, wo sie etwas befriedigen können, was im Alltag der Menschen nicht abgedeckt ist. Mhm. Aber ich glaube, das, wo Kirche, aber auch Parteien eigentlich herkommen, ist eine Vision zu haben für ein großes Ganzes, wo man sagt, dafür setzen wir uns ein. Und ja, Manu, es ist scheißegal, ob du Karottensuppe magst oder nicht. Das gehört halt jetzt dazu, weil wir haben ein höheres Ziel, für das wir uns engagieren und einsetzen. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Frage. Kann ein Mensch in der Gegenwart, in der wir gemeinsam leben, überhaupt noch ernsthaft Kirchenmitglied sein? Mhm. Also glauben wir noch an sowas wie eine übergeordnete Vision, die wir gemeinsam mit Menschen, die stilmäßig, die ästhetisch, die von ihren Interessen her überhaupt nichts mit uns zu tun haben, gemeinsam verfolgen würden. Also glauben wir noch an eine Vision von Kirche?
Ich glaube, also das ist eine sehr entscheidende Frage und auf meinem biografischen Hintergrund war das natürlich die Frage in freikirchlichen evangelikalen Kreisen. Da hat sich alles gedreht um die Vision von Kirche. Da wurde das regelmäßig zur Sprache gebracht. Viele Kirchen haben ihre Vision.
Ja, mach vielleicht mal ein paar Beispiele. Was sind solche Visionen?
Also, viele haben das auf Plakate gezogen und im Foyer aufgehängt und so weiter. Da ging es dann meistens darum, oft waren das so ein bisschen auch... heute würde ich sagen, sehr harmlose drei Schritte irgendwie, Gott verpflichtet, denn die Menschen lieben, der Gesellschaft dienen oder irgendwie sowas. Aber oft wurde das dann auch ausgeführt bei ICF ganz, ganz stark. Da wurde viel, viel Zeit investiert und viel Hirnschmalz.
Du warst Pastor da.
Genau.
Was war die Vision?
Da war ich Pastor, da wurde enorm viel Energie investiert darin, die Vision zu entwickeln, ihr eine Sprache zu geben und die auch regelmäßig zu kommunizieren. Da ging es dann immer um Dinge wie, wir möchten eine Kirche sein, die Menschen willkommen heißt, in denen Menschen Gott begegnen können und Veränderung ihres Lebens erleben können. Wir möchten eine Kirche sein, die die Gesellschaft positiv beeinflusst, die Einfluss nimmt auf ihr Quartier und ihre Umgebung, in der die Liebe Gottes Hände und Füße erhält und so. Oft waren auch so klassische evangelikale so Schlagworte mit verbaut, in der Menschen zum Glauben finden, sich bekehren und so weiter. Also da war schon auch immer sehr viel auf dem Spiel. Es ging letztlich um das ewige Schicksal auch von Menschen. Und das wurde vor Augen gemalt und das wurde aber auch in jedem Gottesdienst. Wenn du eine Kirche hast, in der du eigentlich nichts durchführen könntest, ohne ein Heer von Volunteers, die freiwillig ihre Freizeit investieren und dann noch spenden und noch Geld zahlen, um das alles möglich zu machen, dann musst du eigentlich bei jeder Gelegenheit den Leuten, dass dieses Simon Sinek, dieses Why, dieses Warum, das musst du immer kommunizieren und sagen, warum machen wir das? Und dann suchst du exemplarische Geschichten, in denen von mir aus im Gottesdienst eine Frau aus der Nachbarschaft mit Migrationshintergrund sich reingewagt hat und dann unter Tränen sagt, zum ersten Mal hat mich jemand in der Schweiz willkommen geheißen. Oder natürlich auch Bekehrungsgeschichten und in je nach Gemeindekultur Heilungsgeschichten, so Wunder Gottes und so. Und das wird dann, böse könnte man sagen, das wird dann endlos verwurstet, aber okay. es wird
aber jetzt ins Schaufenster gestellt. Um das ein bisschen zu systematisieren, oder? Es geht nicht darum, dass ich bei der Band mitmache, jetzt als Beispiel. Ich wäre jetzt Gitarrist, würde mir überlegen, mache ich da jetzt bei der Band mit? Dann geht es nicht darum, ob ich sage, das ist genau meine Musik und das sind genau meine Leute. Das ist genau das, was ich eigentlich selbst als Ausdruck meiner Individualität verstehe, sondern man hat ein übergeordnetes Ziel. Ich gestalte eine Anbetungszeit mit, in der Menschen Gott begegnen. Und die gehen danach raus und verändern die Welt. Die schreiben Geschichte und das wird alles anders, als es wäre, wenn es uns nicht gäbe und wir diesen Dienst nicht tun würden.
Ja, also das...
Oder ist das zu pathetisch?
Also nein, also oft sind diese Dinge auch relativ pathetisch oder ich sag mal, die Sache wird schon recht hoch gehängt, dass man sagt vor dem Gottesdienst, Leute, heute Morgen wollen wir mit nicht weniger rechnen, als dass Gott das Schicksal von Menschen für immer wendet, indem er ihnen begegnet und wir rollen diesen Menschen den Teppich aus mit diesem Gottesdienst und so. Also da wird schon relativ hoch gepokert. Ich würde nur sagen, diese Alternative, die du jetzt aufgemacht hast, die spielt so nicht. Ich glaube, es ist eben beides. Weißt? Ich glaube, die Leute oder die gerade Beteiligungskirchen leben davon, dass die Beteiligten eine größere Vision sehen, dass sie merken, irgendwo, das dient einem größeren Ganzen, das geht über mich und meine Begabungen hinaus, aber es ist ja doch auch so, Leute helfen dann mit an Orten, wo sie das Gefühl haben, da bringe ich etwas mit, Leidenschaften mit, Begabungen, da kann ich mich einsetzen, da komme ich auch ein Stück weit zur Entfaltung, also das ist ja auch ein entscheidendes Moment, dass gerade für Jugendliche, die dann in der Band spielen können und die dann plötzlich auf einer großen Bühne stehen und merken, mein Gott, ich kann ja singen und ich kann Gitarre spielen und das gehört auch dazu. Ich glaube, es ist schon beides, weil nur jetzt, weißt du, nur für eine ein größeres Ziel, ein größeres Ganzes zu leben, wenn sonst nichts stimmt, wenn es nicht meine Sprache ist, wenn es nicht meine Ästhetik ist, wenn es gar, dann hast du ja gar keinen Anknüpfungspunkt. Ja. Also dann wirst du wahrscheinlich auch gar nie verstehen, was das jetzt verändern soll oder was jetzt über mich hinausgeht, weil das Ganze komplett an deiner Lebenswelt vorbeigeht. Ja. Also ich glaube, es ist schon beides.
Ja, ich glaube, die Erfahrung mache ich nämlich gerade ein bisschen. Ich gehöre ja zur reformierten Kirche in Bern. Und die RefBU so hat eine Vision und die hat einen Slogan, den ich wirklich gut finde. Mhm. Das heißt, von Gott bewegt, den Menschen verpflichtet. Ja, genau. Das ist wirklich etwas, das gefällt mir. Das finde ich gut. Das kann ich mir auch merken. Damit identifiziere ich mich auch. Das, was mir jetzt fehlt, ist die Brücke zu meiner Kirchgemeinde. Mhm. Oder ich denke, ja, das ist ein mega schönes Bild, dass Gott Menschen bewegt, die dann im Alltag, in unserer Gesellschaft, dort, wo sie halt gerade sind, einen Unterschied machen und wirklich auch für Menschen da sind und mit Menschen gemeinsam etwas tun. Und erlebe dann aber, dass ich die Kirchgemeinde nicht als einen primären Ort sehe, an dem ich an dieser Verwirklichung mitarbeiten möchte. Und da lieferst du jetzt ein wichtiges Stichwort, oder? Indem du sagst, ja, es ist eben eine beidseitige Passung. Also es muss eine Vision sein, die irgendwo ansteckend ist.
Ja.
Aber es muss auch eine Art Lebensgefühl sein, die darin vermittelt wird, die zu mir passt.
Ja, und es ist eine Kultur, also das ist auch natürlich ein Begriff, den haben wir rauf und runter gebetet, die Kultur, Gottesdienst und Gemeindekultur, in der auch sichtbar werden muss, jetzt finde ich einen schönen Slogan, von Gott bewegte Menschen verpflichtet, erinnert mich an die Hillsong-Vision, früher nannten die das It's all about God, who's all about people. Also es geht quasi...
Das ist ja mega witzig, dass diese Vision so nah beieinander
ist. Ja, ist witzig, oder? Klingt noch ein bisschen geiler, aber so auf Englisch, aber es geht alles, bei uns dreht sich alles um einen Gott, bei dem sich alles um Menschen dreht. Ja. Und das fand ich eigentlich immer stark, aber das ist ja dann, es wäre ja dann eigentlich eine Selbstverpflichtung, die Gemeinden und Pfarrpersonen eingehen müssten, sichtbar zu machen, inwiefern, so konkret wie möglich, inwiefern sind wir von Gott bewegt? Wo hat uns da etwas bewegt? Und das kann man ja auch nicht evangelikal verbalisieren und so. Wo sind wir irgendwie von Gott bewegt und inwiefern sind wir den Menschen verpflichtet? Wo zeigt sich das? Eigentlich müsste das Woche für Woche irgendwie Hand und Fuß kriegen oder in Worte gefasst. Dann wird so ein Slogan ist dann nicht nur ein Papiertiger, sondern etwas, was so eine motivationale Kraft entfaltet, in die Menschen sich im besten Falle auch einklinken.
Das ist ja etwas, was man wirklich bei politischen Parteien im Moment super gut beobachten kann. Mhm. Also wenn die im Parlament sprechen, dann hört ja eigentlich kein Mensch mehr zu, sondern da werden Videos abgedreht, die dann als Insta-Snippets verwendet werden oder auf TikTok gebracht werden, und zwar in Deutschland genauso wie in der Schweiz, wo man denkt, ja, es geht hier gar nicht mehr um eine Diskussion, sondern es geht um eine Art Performance, die ihr vor dieser eindrücklichen Demokratie-Kulisse abliefert, die aber eigentlich zeigen soll, schau mal, ich habe eine Vision und ich vertrete einen Stil, der zu dir passt.
Ja, und wir sind ja jetzt ja wirklich auch tief in Gefilde vorgestoßen, die mir aus früheren Zeiten sehr vertraut sind und denen ich auch bis heute ihre Berechtigung nicht absprechen wollte. Es fällt mir schwer, wie soll Kirche aufblühen oder eine Zukunft haben, wenn überhaupt nicht sichtbar und spürbar wird, wofür sie da sein will und was ihre Antriebskraft ist, wenn du in einen Gottesdienst gehen kannst über ein Jahr hinweg und Predigten hörst und du kommst nicht, beim besten Willen nicht auf den Trichter, weshalb diese Kirche existieren soll und was die bewegen will.
Das ist bei mir nicht mal. Ich könnte nicht mal sagen, dass wenn ich da hingehe und eine Predigt höre, dass ich dann denke, kein Anschluss unter dieser Nummer. Das ist wirklich nicht das, was passiert. Es ist nur so, dass ich denke, ja, nur um sowas zu hören, muss ich diesen Aufwand gar nicht auf mich nehmen. Das kann ich ganz gemütlich auf meinem Smartphone hören. Und das finde ich dann auch ganz toll. Das, was mir wirklich fehlt, ist die Connection zu den Menschen, die auch dort sind. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit diesen Menschen verbunden bin. Dass wir da was gemeinsam haben, was zu einem wirklich tollen Kirchencafé führt, weißt du?
Ja, aber das wäre ja der Punkt, dass quasi, dass in einer Kirche, die ein gewisses Selbstverständnis und ein, man kann das jetzt auch Sendungsbewusstsein nennen, aufweist, dass da eben deutlich wird, wofür man sich im besten Falle engagiert und was mich auch verbindet mit anderen Menschen über meine eigene Bedürfnisbefriedigung hinaus.
Ja, und da wäre ich ja voll dabei. Also da bin ich wirklich ein reformiertes Schäfchen, das gebe ich zu. Nein, wirklich, ich glaube, dass ich inhaltlich das alles teile. Ich mag das Differenzierte, ich mag das, dass Gott ganz viele unterschiedliche Ausdrucksformen hat und ganz viele Stile miteinander irgendwie zu einem bunten Gottesbild führen etc. Das finde ich alles wirklich wunderbar. Daran glaube ich intellektuell. Das, was mir fehlt, ist dieser zweite Teil, den du stark gemacht hast, als wir über das ICF gesprochen haben. Dass du gesagt hast, ja, es geht aber nicht nur um diese Vision, nicht nur um das innere Zustimmen, dass das ein tolles Bild ist und dass ich mich damit identifizieren kann, sondern es geht auch darum, dass ich mich stilmäßig von den Leuten her, von der Community, die das Ganze bildet, damit identifizieren kann. Also quasi diesen Schritt in die Lebenswelt hinein, weißt du?
Ja, und vorhin, als ich da angesetzt habe, um einerseits das stark zu machen, diese Überlegungen von einer Bestimmung der Kirche, die über die Einzelnen hinausgeht und dann auch die Anschlussfähigkeit für Einzelne, sich da einzubringen und Teil von etwas Größerem zu werden. So, ich würde das stark machen und gleichzeitig natürlich auch immer auf das Missbrauchspotenzial oder die Abseitigkeiten dann auch hinweisen wollen, weil natürlich kann man das auch, gerade wenn man dann wenn die Stakes so hoch sind, wenn so viel auf dem Spiel steht und so, kann man das auch ganz stark instrumentalisieren, um Menschen auch unter Druck zu setzen oder um sie irgendwie in einer Art und Weise zu vereinnahmen, die dann auch irgendwo etwas Übergriffiges hat und so. Das würde ich alles mit einpreisen. Für mich wäre einfach die Alternative, wäre für mich nicht eine Kirche, die irgendwie nichts mehr will oder die nur noch sich selbst erhalten möchte, aber noch gar nicht mehr artikulieren kann, weshalb es sie vielleicht auch braucht, wenn du.
Aber weißt du, wenn ich jetzt nochmal zu diesem Bild zurückgehe vom Schweizer Taschenmesser, oder kann man sich sofort lustig machen über Kirchgemeinden und sagen, ja, ihr habt 227 Angebote und verweist noch auf weitere 40 Angebote, die es gibt und niemand mehr weiß, wer ihr seid. Mhm. Ihr macht Angebote, Angebote, Angebote und versucht für alle irgendwas dabei zu haben. Das ist so die beobachtende Außenperspektive.
Ja.
Man kann damit sagen, ja, vielleicht verfehlt ihr gerade darin euren Markenkern, dass ihr es allen recht machen wollt, etc. Aber wenn das stimmt, und ich glaube, das hat einen Teil Wahrheit, dann müssten wir beide, also du und ich, doch eigentlich auch sehr selbstkritisch werden und sagen, warum ist denn die reformierte Kirche als Ganzes nicht etwas, wo wir uns so engagieren, dass wir selbst versuchen, darin einen Platz zu finden. Und diese Vision, die wir ja, so habe ich dich mindestens auch verstanden, ja beide teilen würden, die es da gibt, irgendwie dann auch mit Leben zu füllen und zur Geltung zu bringen. Ist das irgendwie eine Trägheit? Also weißt du, weil ich denke immer, es ist so einfach, so als Kritikerin, als Kritiker da zu sitzen und zu sagen, ja, das sind nicht meine Leute, ja, das ist nicht mein Stil, das ist nicht meine Uhrzeit etc. Aber eigentlich hindert uns ja niemand daran, das selbst anders zu machen. Es ist ja nicht so, dass es einen bösen reformierten König gibt, der sagt, nein, ich habe das für immer so festgeschrieben, das Gesangsbuch ist das Gesangsbuch und die Liturgie ist die Liturgie und niemand darf je etwas daran ändern, ohne 227 Formulare auszufüllen. Das ist ja nicht so. Aber es ist ja eigentlich in Wahrheit so, dass wir uns nicht engagieren. Und ich glaube, das sagt halt schon viel darüber aus, wie wir eigentlich heute Mitgliedschaft etc. verstehen, nämlich als etwas, wo wir zuerst fragen, passt die Gemeinschaft zu mir, und uns nicht fragen, wie kann ich mich selbst einbringen, wie kann ich mich beteiligen?
Ja, also finde ich eine wichtige, sehr selbstkritische Pointe natürlich. Für mich wäre es jetzt gerade umgekehrt so, dass ich sagen würde, wenn ich frage, passt die Gemeinschaft zu mir, dann würde ich wahrscheinlich im Blick auf die meisten Kirchen, müsste ich sagen, nein, eigentlich nicht. Ja. Für mich wäre dann gerade im Gegenteil, wäre die Frage, kann ich mich hier beteiligen, kann ich mich hier einsetzen, kann ich hier mit der beschränkten Zeit und den Gaben, die ich habe oder so, kann ich hier etwas bewegen? Das wäre für mich der viel stärkere Motivator zu sagen, ja, selbst wenn das jetzt nicht unbedingt die Leute sind, mit denen ich in Urlaub fahren würde oder jetzt unendlich viel Freizeit verbringen möchte. Aber wenn ich das Gefühl bekomme, hier könnte ich etwas bewegen. Und bis jetzt vielleicht habe ich mich zu wenig schlau gemacht im Blick auf die Einsatzmöglichkeiten. Bis jetzt hat sich mir das so noch nicht erschlossen. Ich habe das früher ganz stark natürlich erlebt in meiner Zeit als Pastor im Freikirchenkontext, wo ich wirklich das Gefühl hatte, unter den damaligen Voraussetzungen, da konnte ich wirklich etwas bewegen. Ich meine, da hat der Laden gebrummt, weißt
ja.
du? Das
ja, und du warst quasi an vorderster Front dabei. Oder? Ja, so meine Erfahrung mit Kirche, die ich ziemlich regelmäßig mache, ist wirklich so eine indirekte. Und ich bin gespannt, ob du findest, die gilt überhaupt. Du hast vorhin so von Ekelschranken, oder glaube ich, gesprochen. Musste da an was denken, was jetzt politisch völlig unkorrekt ist, aber ich sage das jetzt ganz ungeschützt. Ich habe ein Riesenproblem, randständigen Menschen wirklich zu begegnen. Weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe dann wirklich das Bedürfnis, mich völlig zu desinfizieren. Und ich kann ganz schlecht mit Gerüchen umgehen. Und so. Ja. Wirklich. Gleichzeitig finde ich das etwas vom Allerwichtigsten, was es gibt. Gerade auch hier in Bern, gerade beim Bahnhofplatz etc. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass es freiwilligen Teams gibt, die sich darum kümmern, dass es Profis gibt, die diesen freiwilligen Teams helfen, ihren Job zu machen. Ja. Aber ich kann da selbst kein Freiwilliger sein. Ich kann da nicht mitmachen.
Ja.
Das schaffe ich nicht. Was ich tun kann, ist so im Vereinsvorstand für die Finanz zu schauen und mitzuhelfen, dass wir Geld bekommen von den Gesamtkirchgemeinden, dass wir da Verträge haben, die funktionieren, dass wir Abmachungen haben, die klappen. Und das ist so meine Art, wie ich etwas mittragen kann, was ich eigentlich wichtig finde, ohne dass ich dazu passe.
Ja.
Ist das eine sehr reformierte Art von Beteiligung? Würdest du überhaupt sagen, dass das gilt als Mitgliedschaft? Oder ist das letztendlich etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist eine Zerfallserscheinung?
Nee, das ist auch eine völlig legitime legitime Art. Also, du kannst ja deine eigenen Ekelschranken, kannst du ja nicht einfach wegdenken oder so.
Ja, aber natürlich. Die ist wirklich peinlich, oder? Also, es ist wirklich keine tolle Ekelschranke.
Aber das geht ganz vielen Leuten so. Also.
Und sagst quasi, ich will Jesus nachfolgen, der wirklich genau mit diesen Leuten zusammen gelebt hat und sagst, ja, aber bitte auf Distanz.
Ja. Ja, also, ich würde mich dafür jetzt nicht abschlagen. Natürlich kann man sich Leute auch so vom Halse halten und sagen, ja, ich bezahle aber in die Pfarrer-Sieber-Stiftung oder in irgendeine Institution, die sich dann um diese Leute kümmert. Man kann es sich damit auch zu leicht machen, und es ist ja nicht falsch, sich immer mal wieder herauszufordern und gewisse Grenzen auch mal auszutesten, so, und zu schauen, ja, also ich muss die Person nicht 5 Minuten umarmen oder bei mir zu Hause im Schlafzimmer einquartieren.
Nein, das eben.
Aber man kann sich ja auch mit jemandem unterhalten und mal so sich selber ein bisschen herausfordern. Das würde ich jetzt dir und mir auch zutrauen oder zumuten, aber dazu zu stehen, dass nicht jeder ist gemacht für jede, also das gilt für ganz verschiedene Menschengruppen. Nicht jeder ist gemacht, um mit allen so einen natürlichen Umgang zu pflegen.
Okay, aber das wäre dann vielleicht ein ganz schönes Bild für Kirche, dass ich quasi sagen kann, okay, ich möchte nicht beim Kirchencafé dabei sein. möchte nicht beim Sonntagmorgen Gottesdienst dabei sein. Manchmal gehe ich zum Sommerfest. Ich finde es toll, dass meine Kinder einen sehr, sehr guten Religionsunterricht da besuchen können. Weißt du, sowas? Mhm. Und möchte aber gleichzeitig selbst keinen Religionsunterricht erteilen, habe keine Lust drauf. Aber ich trage da etwas solidarisch mit, weil ich sehe, dass es insgesamt eigentlich zu dieser Vision passt, die ich auch habe. Und wenn etwas kommt, wo ich mich mit anderen, wo das passt, engagieren kann, dann tue ich das auch mal situativ. Aber das muss nicht quasi ein Projekt sein, was mein ganzes Leben, weißt du, so in einem Generationenbogen,
ja.
So von der Taufe bis, also oder von der Wiege bis zur Bahre, sagt man, aber wir könnten sagen, von der Taufe bis zum Bestattungsgottesdienst umfassen muss.
Ja, das ist ja auch eine realistische Haltung. Man hat nicht in jeder Lebensphase dieselben Ressourcen, dieselben Möglichkeiten, sich einzusetzen. Wenn man einen Ort findet und auch Menschen findet, mit denen man unterwegs sein kann, wo man sich auch investieren kann, wo man Zeit und Geld und Energie aufwenden kann, ist das legitim? Du hast oder ist das sogar, ich glaube, das ist wichtig. Aber du hast jetzt vorhin Kinder erwähnt, das gibt's ja auch Leute, die sagen, also du kannst mich überall einsetzen, aber stell mich nicht vor kleine Kinder, also da raste ich aus, oder da kann ich nicht, oder gibt Leute, die mit Teenagern nichts anfangen können, sagen, kannst mir alle Altersgruppen geben, aber bitte nicht diese
witzig, dass man
Pflege.
Das so unverkrampft zugeben darf, aber man könnte zum Beispiel nicht sagen, halt mir alte Leute vom Hals.
Ja, aber das gibt schon, ja, aber das...
Die sind dann im ICF, gell? Manu, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, lass uns den Sack zumachen. Ich habe das Thema mitgebracht, dir gehört das Amen.
Amen. Schwierig, das Amen nach einer solchen Diskussion. Es gäbe noch so viel zu besprechen. Wir brauchen Kirche nicht, oder das war das Thema, gell? Wir brauchen Kirche
nicht. Du brauchst keine Kirche,
ja. Ich glaube nicht, dass viel Verheißung darauf liegt, den Leuten einreden zu wollen, dass sie Kirche aber trotzdem brauchen, sondern dass es sehr viel verheißungsvoller ist, in der Begegnung mit Menschen eine Möglichkeit zu eröffnen, sich irgendwie einzubringen mit dem, was man hat, ohne jetzt ihnen gerade einen lebenslänglichen Mitgliedschaftsvertrag unterzujubeln oder so, sondern sehr viel niederschwelliger. Da würde ich mir mehr von versprechen und habe das auch selber schon sehr oft erlebt, dass Menschen da bereit sind, selbst wenn sie nicht regelmäßig Gottesdienste besuchen oder nicht zur Kerngemeinde gehören oder so, wenn sie das Gefühl haben, da bin ich einerseits geschätzt und gefragt als Person mit dem, was ich mitbringe, und ich kann mich für etwas einsetzen, dessen Sinn irgendwie über mich hinausgeht und wo ich sage, da habe ich etwas beigetragen zu einem größeren Ganzen. Also das wäre noch immer mein Fazit im Blick auf Kirche. Und wenn Menschen zum Schluss kommen, ich brauche Kirche nicht, dann kann das ja auch möglicherweise einfach ein vorläufiges Urteil sein, das sich überholen lässt.
Also dann sagen wir dazu nicht Amen, sondern mal schauen, was wird. Manu, was steht die Woche noch an bei dir? Hast du Highlights?
Ja, ich habe Verschiedenes los. Ich habe vor, eine ganze Blogreihe, Beitragsreihe abzuschließen zum Thema Sicherheit. Da können wir dann auch mal noch vertieft drüber sprechen im Podcast. Da habe ich jetzt die letzte Woche viel dran gearbeitet. Und sonst, ja, Business as usual.
Ja, bei mir nicht ganz. Ich habe heute Abend großes Fußballmatch. Und zwar am FIFA-Hauptsitz in Zürich mit dem FC Religionen gegen die Pastors United. Wenn ihr den Podcast hört, dann ist das schon zwei Abende her. Und ganz bestimmt findet ihr auf den sozialen Medien den Ausgang des Spiels, die Resultate, hoffentlich ein paar gute Fotos von Toren, die FC Religion gegen die Pastors United geschossen haben wird.
Und verlecken.
Ja, es ist unvernünftig, ab 40 immer noch Fußball zu spielen, aber es macht einfach zu viel Spaß. Auf jeden Fall jetzt schon ein kleines Stoßgebet, dass da alles gut gehen möge.
Ja.
Toll, wenn du bis jetzt dran geblieben bist. Wir freuen uns sehr über Kommentare, auch kritische Zuschriften. Und wir sind im Moment so ein bisschen am Überlegen, ob wir das immer wieder so machen wollen wie in dieser Folge, dass wir auch darauf eingehen, weil das eigentlich sehr fruchtbar ist, wenn wir nicht nur zu zweit zusammen sprechen, sondern auch die Resonanz von euch mitkriegen und die euch aber auch wieder zurückspiegeln. Deswegen herzliche Einladung dazu. Und wenn ihr Themenvorschläge habt für eine nächste Folge oder eine übernächste, dann lasst uns das wissen. Wir beenden hier, weil Manu sitzt auf dem Stuhl wie einer, der dringend aufs Klo muss, und wünschen euch eine erleichternde, wunderschöne Woche und hören uns wieder nächsten Mittwoch. Tschüss zusammen.
Tschüss allerseits.
RefLab.